Der Schock über das Ampelhaus ist verdaut. Grund genug, also nochmal in die Analyse zu steigen und genau zu schauen, was hat Christian Lindner sich dabei gedacht? Hat er sich verzockt und wie soll es jetzt weitergehen? Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über das Ampelhaus, über die Zukunft der FDP, über die Pläne und Hintergedanken von Christian Lindner. Bevor wir das machen, möchte ich euch nochmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt's regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zusätzlich zu allem auf YouTube. Und hier ging es in der letzten Woche mächtig ab. Ich habe mich damit beschäftigt, was droht, wenn Donald Trump gewinnt. Dann hat er leider gewonnen. Dann eine Wahlanalyse geliefert und eine interessante Parallele festgestellt, dass nämlich Trump genau dort punktet, wo auch die AfD punktet, und ein kleines Porträt geschrieben über den neuen Finanzminister, den Nachfolger von Christian Lindner, einen Scholz-Vertrauten, einen Ex-Investmentbanker und Ex-User-Chef Jörg Cookies. Wer das ist, was er vorhat, für was er so steht, das alles im Newsletter analysiert. Das meiste ist kostenfrei, manches hinter einer Paywall. Wenn ihr mich und meine Arbeit also unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr ein Bezahlabo abschließt. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Als unabhängiger Autor und YouTuber bin ich auf zahlende Leser angewiesen. Das ist die Wahrheit. Und damit sind wir startklar, genauer über das zu sprechen, was Christian Lindner so vorhat. Das hat er nämlich erzählt, sowohl auf der Pressekonferenz, einen Tag nach dem Ampelaus, die er nochmal selber gegeben hat. Das hat er erzählt in einem Bild-Talk, den er danach nochmal gegeben hat. Lustigerweise ist ja genau der Bild-Bericht darüber, dass Christian Lindner Neuwahlen vorgeschlagen hat, ihm auf die Füße gefallen, denn er hatte Olaf Scholz in den Verhandlungen das vorgeschlagen. Alle haben dann darüber beraten. Und plötzlich muss Olaf Scholz in der Bild-Zeitung lesen, dass Lindner Neuwahlen gefordert hat. Also irgendwo da wurde es geleakt. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wir schauen aber auf Christian Lindners Auftritt in der ZDF-Sendung Was nun? Da erklärt er, dass er sich erpresst gefühlt hat, dass er gelitten hat mit den Leuten im Land. Und rächt sich jetzt an der Ampel, indem er droht, indem er die Ampel jetzt erpresst. Keinerlei Kooperation, bevor Olaf Scholz nicht die Vertrauensfrage stellt und klar ist, wann es Neuwahlen geben soll. Olaf Scholz, mächtig unter Druck, hat bisher den Plan geäußert, noch bis zum Januar zu regieren in der Minderheitsregierung, dann die Vertrauensfrage zu stellen und dann Ende März neu zu wählen. Aber wenn die FDP und die CDU weiter so viel Druck machen, bin ich nicht sicher, ob er das durchhalten kann. Jetzt aber erstmal rein ins ZDF-Gespräch. Was nun mit Christian Lindner?
Aber im Grunde haben Sie ja dem Kanzler nichts anderes vorgeschlagen als: Olaf, lass dich bitte abwählen. Da können Sie doch nicht erstaunt sein, dass der Bundeskanzler das nicht gut findet.
Die Option 2 ist das ja auch nur gewesen. Wenn es eine Gemeinsamkeit in der Sache gegeben hätte, wäre das sicher vorzugswürdig gewesen, auch für mich. Dann hätten wir uns alle diese Situation erspart. Aber ich kann noch mal sagen, und das müssen die Bürgerinnen und Bürger am Ende beurteilen. Die werden ihr politisches Urteil bei der Bundestagswahl fällen. Mhm. Ich kann für mich nur sagen, mich zu zwingen, meinen Amtseid zu brechen, so muss ich das wahrnehmen. Mir wurde noch nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt, einen Text von den Expertinnen und Experten des Finanzministeriums prüfen zu lassen, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist, was da vorgeschlagen ist. Große Zweifel sind daran. Das geht nicht. Also wenn die Wahl ist.
Also es geht um die Forderung von Olaf Scholz. Lass uns einen Überschreitungsbeschluss fällen, nämlich die Notlagenklausel der Schuldenbremse zu aktivieren, weil Krieg in der Ukraine. Dafür sind Milliardenausgaben im Haushalt fällig, bis zu 30 Milliarden. Für 15 Milliarden sollte es eben diesen Überschreitungsbeschluss geben. Dann kann man 15 Milliarden ausgeben für die Ukraine, für den Krieg. Ausgaben, die damit in Zusammenhang stehen, die werden nicht unter die Schuldenbremse fallen, die werden da nicht angerechnet, hat dann andersrum 15 Milliarden frei für anderes. Da jetzt so zu tun, als wäre das eine ganz neue Forderung, Forderung, die ja im Finanzministerium noch nie geprüft worden sei und Christian Lindner erstmal mit seinen Experten hätte besprechen wollen. Sorry, das ist ein bisschen heuchlerisch, das ist naiv. In der Ampel muss das permanent Thema gewesen sein. Tatsächlich hat die Ampel ja auch bei ihren letzten Haushaltsverhandlungen sich darauf geeinigt, wenn Donald Trump gewinnt wird, wenn der Krieg in der Ukraine sich ausweitet, dann lass uns nochmal über eine Notlage reden. Für den Moment, Ende 23, für Haushalt 24 brauchen wir den nicht. Ich war damals schon der Meinung, dass sie ihn noch dafür gebraucht hätten, aber egal. Nur klar war, Gegenstand der Vereinbarung ist, wenn es im Haushalt knapp wird, wenn der Ukraine-Krieg krasser wird, ja, wenn was Außerordentliches passiert, dann berufen wir uns dann doch auf die Notlage und nutzen das. Und dafür hätten sie nicht mal eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Jetzt so zu tun, oh Gott, das hätte ich erstmal prüfen müssen, ja. Come on. Das ist genauso heuchlerisch, wie es heuchlerisch ist, dass Christian Lindner immer sagt, er hätte ja ein Angebot an die anderen gemacht mit seinem Papier und sich wundert, dass das keine Diskussionsgrundlage war. Bruder, jetzt mal ehrlich, du schlägst Grünen vor, die sollen den Kohleausstiegstermin rückgängig machen und den Klima- und Transformationsfonds streichen. Das ist so, als würde man Christian Lindner vorschlagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Ja. Das ist kein Verhandlungsangebot, das ist keine Gesprächsgrundlage, natürlich nicht. Oder er schlägt der SPD vor, das Tariftreuegesetz zu streichen und die Renten zu kürzen. Ja, wie soll da die SPD zustimmen?
Koalitionsbruch oder Verfassungsbruch, dann kann ich nicht sagen, gut, dann entscheide ich mich, das Grundgesetz zu missachten. Und deshalb bedauere ich diese Zuspitzung. Ich habe alternative Gespräche angeboten. Ich habe gesagt, wir können hier weiter sprechen. Nicht darüber, aber welche andere Möglichkeit haben wir, den Haushalt miteinander zu schließen, erfolgreich die Beratungen abzuschließen, welche
Die Grünen betonen ja immer wieder, sie hätten auch Vorschläge gemacht ohne Überschreitungsbeschluss. Sie sagen öffentlich nicht welche. Habeck hat das bei Lanz gesagt. Der grüne Haushälter Sven Kindler hat das im Bundestag gesagt. Leider sagen sie nicht genau, was sie da vorgeschlagen haben, aber das wäre nochmal interessant zu wissen.
Gemeinsame Maßnahmen können wir verabreden, die eine Ambition zeigen, unsere Wirtschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Das vorbereitete Statement am gestrigen Abend inklusive Teleprompter erweckt ja schon den Eindruck, dass das vorbereitet
gut,
war,
aber,
nicht wahr?
Gut, aber Herr Lindner, wenn Sie selber sagen, dass Sie schon am Sonntag zu erkennen gegeben haben, dass Sie eigentlich Neuwahlen eine gute Idee fänden, dann ist es ja jetzt kein Wunder, dass der Bundeskanzler vorbereitet
ist. Ja, ich mache Ihnen das auch nicht zum Vorwurf. Ja,
weil Sie sagen, es war ein langer Text, der vom Teleprompter abgelehnt
wurde. Ja, das ist ja auch einfach nur eine Tatsache. Aber ich will gar nicht, wissen Sie...
Er ist ein bisschen neidisch, dass das Statement von Olaf Scholz mehr geballert hat als sein eigenes.
Mir liegt es völlig fern, jetzt auf dieser Ebene zu arbeiten. Ich würde lieber gerne darüber sprechen, was für unser Land jetzt erforderlich ist. Und erforderlich ist, dass Herr Scholz schnellstmöglich die Vertrauensfrage stellt, schnellstmöglich der Weg freigemacht wird für Neuwahlen. Danach ist auch die FDP bereit, wieder über notwendige Gesetzgebung im Bundestag zu sprechen. Mhm. Aber zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Ball dort, denn...
Das ist krass, ja. Denn da hat sich Christian Lindner auch 100%ig, 1000%ig mit Friedrich Merz abgesprochen, dass die zwei jetzt Druck auf Olaf Scholz machen und ihn schnell zu Neuwahlen zwingen. Denn natürlich hat auch die FDP ein Interesse daran und auch Friedrich Merz, dass zum Beispiel solche Gesetze wie der Abbau der kalten Progression noch nicht durch ist, dass die noch durch den Bundestag kommen. Christian Lindner sagt, aber wir bringen erst wieder Gesetze mit euch durch den Bundestag, auch Gesetze, die wir eigentlich in der Koalition vereinbart hatten, die wir schon angefangen haben, wenn Olaf Scholz eben von seinem Neuwahlplänen im Frühjahr absieht. Ich glaube, sie werden es schaffen. Ich bin mal gespannt, ob Olaf Scholz sich da durchsetzen kann oder nicht. Ich glaube aber nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Also Neuwahlen tatsächlich dann schon im Januar oder erst Ende März? Und wann stellt Scholz die Vertrauensfrage?
So, wie wir jetzt in einem Schwebezustand sind, ist das für die Bürgerinnen und Bürger nicht zumutbar.
Also schnelle Vertrauensfrage, sagen Sie genauso wie Friedrich Merz.
Keine Angst vor den Wählerinnen und Wählern.
Wenn es, kommen wir gleich.
Apropos Wählerinnen und Wähler. Hier. Gibt es noch einen ARD-Deutschland-Trend. 65% der Befragten sind für Neuwahlen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nur ein Drittel für Neuwahlen im März. Aber auch das hier ist lustig. Verantwortung für das Scheitern der Ampel. 40% sagen, die FDP ist dafür verantwortlich. Nur 19% sagen, die SPD ist verantwortlich. Also da ist dieses Bild, was Christian Lindner erzeugen wollte. Oh, Olaf Scholz wollte mich hier dazu diktieren, die Schuldenbremse zu brechen, meinen Verfassungseid, ein Amtseid zu brechen. Ja, oh, ich bin das Opfer. Zieht bei den Leuten nicht. Im Gegenteil, das Statement von Olaf Scholz, Lindner hat alles blockiert, Lindner ist kleinkariert, Lindner hat hier parteipolitisch taktiert. Das ist in der Öffentlichkeit offensichtlich das überzeugende Narrativ, sonst könnte man das mit den 40% der FDP ja nicht erklären. Die Grünen, muss man sagen, die haben für das Scheitern der Ampel eigentlich gar keine Verantwortung. Man könnte sagen, für die Beliebtheit der Ampel, weil sowas wie das Heizgesetz beispielsweise sehr unpopulär war. Und die Grünen in vor allem rechten Bubbles, im rechten Milieus sehr, sehr unbeliebt sind, Hassfiguren sind, Ricarda Lang und Robert Habeck. Deswegen sagen die wahrscheinlich auch, naja, die Grünen sind schuld. Für das konkrete Zerbrechen an dem Tag können die Grünen aber nichts, ja? Ehrlicherweise. Die haben es auch nicht forciert, obwohl auch die einen Grund dazu gehabt hätten.
Ich auch noch mal drauf, wer da womöglich die größere Angst haben muss.
Shots feiert. Wie Christian Lindner guckt, hat die nicht gesagt. Ja, wenn man vor der 5%-Hürde steht, da kann man schon mal so giftig dann gucken nach so einem kleinen Schuss.
Wir wollen über die Sache reden. Ja. Also die Neuwahlen wurden als Provokation, Ihr Vorschlag, empfunden. Natürlich wurde auch Ihr Papier zur Wirtschaftswende als Provokation empfunden, weil es natürlich Vorschläge waren, aber ja doch sehr apodiktische Vorschläge, von denen Sie gesagt haben, ich habe es nochmal nach.
Ich muss leider sagen, also die Spitze gerade war ja ganz lustig von der Moderatorin, aber ansonsten sind diese Was-Nun-Interviews, ich habe die ja schon häufiger kommentiert, wirklich von der Fragestellung her echt so, so ein Quark. Jetzt schon wieder, was war denn daran apodiktisch?
Nachgelesen, das müssen wir machen, um Schaden von Deutschland abzuwenden. Das ließ nicht viel Spielraum für Kompromisse.
Das ist Ihre Interpretation. Ich habe ja nie gesagt, dass ein Diktat das so gemacht wird, aber dass ein Programm konkret, durchgerechnet, umsetzbar. Ein Programm, das ja...
Das Problem ist ja nicht, dass Lindner sagt, das müssen wir umsetzen, um Schaden vom Land zu nehmen, sondern das Problem ist, er fordert von SPD und Grüne was die nicht einhalten können, was weit über deren rote Linien geht. Und so durchgerechnet übrigens nochmal, ne? Christian Lindner schlägt eine dauerhafte Steuersenkung bei Soli- und Unternehmenssteuern vor, die mit einer einmaligen Verbuchung finanziert wird. Und zwar einmalig die 10 Milliarden für Intel, die liegen geblieben sind, die im Haushalt dafür zu verwenden. Da ist nichts durchgerechnet. Ja, plus minus null für das Haushalt 25, aber für die Haushalte danach nichts. Da müsste man woanders für kürzen. Und ein Großteil der Steuersenkung bezahlen die Länder, denn 50% der Körperschaftssteuer geht an die Länder. Die haben die strengere Schuldenbremse, die haben eh keinen Platz dafür. Ergo, nichts durchgerechnet, dann hätte er voll mit den Ländern sprechen müssen.
Von der Wirtschaft, aus der Wissenschaft sehr begrüßt.
Und am dreistesten war natürlich der Vorschlag, dass die Kommunen bald wieder einen größeren Teil bei den Kosten der Unterkunft übernehmen müssen. Die sind noch mehr im Anschlag als die Länder. Denen hat Christian Lindner eine Altschuldenlösung versprochen, die aber nicht geliefert. Um Gelder für die Aufnahme von Geflüchteten mussten die betteln bis zum Gehtnichtmehr kriegen. Jetzt unter Scholz und Lindner weniger als 2016 unter Merkel. Und da ist die Inflation auch gar nicht berücksichtigt. Und jetzt will er denen wieder die höheren Sozialkosten für höhere Arbeitslosigkeit aufbrummen, die wiederum ja auch die Ampel schuld ist, die auch Christian Lindner mit seiner Sparpolitik schuld ist. Ja, deswegen werden Menschen arbeitslos, deswegen müssen die Kommunen dann nach Lindners Vorschlag halt wieder mehr Kosten der Unterkunft übernehmen.
Begrüßt worden ist bis heute, sagen ja führende Ökonomen und führende Köpfe aus der Wirtschaft.
Ja, also Hans-Werner Sinn und Lars Feld finden das ganz toll.
So müsste man es machen, damit unser Land wettbewerbsfähig wird, dass wir Arbeitsplatzabbau verhindern, dass wir auch wieder mehr Steuereinnahmen haben, damit der Staat handeln kann. Ist ja nicht ein Programm, das jetzt durchgefallen wäre, sondern es wird begrüßt. Darüber konnten wir aber nicht einmal beraten. Das ist nicht einmal als eine Beratungsgrundlage akzeptiert worden.
Weil es empfunden wurde, ganz kurz noch, wie die reine FDP-Lehre, der dann Grüne und SPD nicht zustimmen konnten, wollten. Was hat Sie veranlasst, das zu glauben, dass Sie darauf einschwenken?
Das war gar nicht meine Erwartung, aber meine Erwartung war, dass es Gegenvorschläge gibt. Aber es gab ja noch nicht einmal Gegenvorschläge.
Robert Habeck hat ein eigenes Papier gemacht.
Was ja die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch sehen können, denn das Papier, das Herr Scholz vorgelegt hat, wie er glaubt, die Wirtschaftskrise zu überwinden. Das ist inzwischen ja öffentlich und insofern kann man ja das miteinander vergleichen.
Aber es gab ja durchaus Signale von den Partnern, die Ihnen in einzelnen Punkten vielleicht sogar bei dem Papier zur Wirtschaftswende entgegengekommen wären. Und gestern.
Man muss ja mal sagen, ne? Also ob jetzt Habeck eine Investitionsprämie vorschlägt, mit der Unternehmen, die investieren, einen Teil der Investitionssumme sich von der Steuerschuld abziehen können. Oui. Oder Christian Lindner einfach direkt die Unternehmenssteuern senkt, ist vom Effekt vergleichbar. Ne, der Vorteil von Habecks Vorschlag ist sogar noch, Unternehmen, die die Steuersenkung nur für höhere Profite nehmen, ja, die haben dann da nichts davon bei einer Investitionsprämie. Und die Investitionsprämie kommt auch den Unternehmen zugute, die gar keine Gewinne machen, ja, also auch darauf keine Steuern zahlen. Und so zumindest einen kleinen Liquiditätsvorschuss haben, ja, oder Vorteil haben. Insofern war Robert Habecks Idee sogar die bessere.
Am Abend ging es ja auch ganz konkret um das Loch im Haushalt. Und da sagen Scholz und Habeck, dass man sich schon hätte einigen können. Man hätte das nicht scheitern lassen müssen. Warum haben Sie es denn noch scheitern lassen?
Ich habe ja Vorschläge gemacht, wie wir den Haushalt schließen können. Und ich hätte gerne weiter darüber gesprochen. Der Bundeskanzler wollte das Haushaltsloch aber ultimativ dadurch schließen, dass wir eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen. Da gab es keine Bereitschaft mehr zu überlegen, wie können wir an anderer Stelle Subventionen sparen? Wie können wir beispielsweise irreguläre Migration nach Deutschland unterbinden? Das hat nicht nur etwas zu tun mit unserer Sicherheit, sondern auch mit den finanziellen Auswirkungen.
Wie können wir
das Bürgergeld fordernder gestalten, um auch dort Mittel einzusparen? Und über anderes hätten wir auch sprechen
können. Robert Habeck sagt, er habe Vorschläge gemacht zur Schließung der Lücke ohne Kreditaufnahme.
In der Tat, ohne eine Aufhebung der Schuldenbremse. Ich habe solche Vorschläge gemacht, Herr Habeck hat solche Vorschläge.
Ohne Aufhebung der Schuldenbremse heißt jetzt hier wahrscheinlich mit Umgehung der Schuldenbremse, also sowas wie Kapitalspritzen an die Bahn, an die Autobahn GmbH nochmal größer machen, um woanders Freiräume zu schaffen. Das wäre mal spannend, wenn der Vorschlag öffentlich würde.
Vorschläge gemacht, ob die umsetzbar gewesen wären, will ich jetzt hier heute in der Öffentlichkeit nicht diskutieren, aber die Tatsache ist, der Bundeskanzler hat ultimativ gesagt, ich möchte 15 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen durch eine Aussetzung der Schuldenbremse. Machst du da mit als Finanzminister? Mhm. Und darauf musste ich antworten, das kann ich so nicht tun, weil es verfassungsrechtliche Zweifel aufwirft. Und Frau Schausten, weil ich schon gehört habe, dass Sie gerade...
Es wäre ja auch, sage ich mal, gar nicht mehr für die CDU möglich gewesen, wenn Christian Lindner jetzt sagt, er kann das, hätte das nicht gemacht, weil, oh, verfassungsrechtliche Zweifel, weil Angst, dass die CDU die Ampel nochmal düpiert vor Karlsruhe. Eine neue Klage gegen den Haushalt, die wäre wahrscheinlich bis zur Wiederwahl gar nicht durch gewesen. Das heißt, das ist zumindest, also für die öffentliche Debatte, für den Wahlkampf, kein Argument mehr.
Gerade das Stichwort Ukraine sagen wollten, von diesen.
Und beim letzten Haushaltsurteil wurde zumindest sehr klar gesagt, wenn Notlage, dann kann man die gut begründen und dann gibt es auch Mittel dafür. Nur zum Beispiel kann man jetzt nicht sagen, wir haben Notlage wegen der Ukraine und erhöht dann die, ich weiß nicht, senkt dann die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder so dafür. Das geht nicht, ja. Aber wir erhöhen. Wir sagen Notlage Ukraine und nehmen zum Beispiel die Gelder, die für die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten notwendig sind und finanzieren die quasi dann außerhalb des Haushaltes, außerhalb der Schuldenbremse mit dieser Notlage, mit dieser Aussetzung oder Finanzhilfen an die Ukraine, ja, sowas.
15 Milliarden Euro wären ausschließlich 3 Milliarden Euro für die Ukraine neu gewesen. Die Ukraine braucht aber jetzt nicht mehr Geld. Wir haben ja gerade 50 Milliarden US-Dollar für die Ukraine neu zur Verfügung gestellt. Was die Ukraine braucht, ist Material. Wenn man also die Unterstützung der Ukraine verstärken will, dann muss man die Entscheidung korrigieren, die Ukraine nicht mit dem Waffensystem Taurus auszustatten. Davon hätten die mehr.
Ja. Das ist ja eine ganz andere Frage als die Geldfrage. Ein kleines Ablenkungsmanöver.
Sie jetzt aber noch mal einen Stein auf und schmeißen ihn doch noch mal zurück.
Genau, denn man kann das eine machen und das andere nicht lassen in der derzeitigen Situation,
ja,
oder?
Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das ja beurteilen. Mhm. Ich jedenfalls äußere mich nicht über Charakter oder über persönliche Eigenschaften meiner früheren Regierungskollegen. Und das kann man beurteilen im Stil, wie ich das angehe und wie andere das machen.
Christian, ein ganz feiner Kerl. Ich sage nur, wie er noch vor, ist glaube ich keine 10 Tage her, Robert Habeck angeschissen hat in den Tagesthemen, als er gesagt hat, naja, weniger Steuereinnahmen, der Finanzminister kann nichts dafür, wenn der Wirtschaftsminister, nicht liefert, ja, sinngemäß.
Die Entscheidung, hart zu bleiben jedenfalls in Sachen Schuldenbremse, auch Wirtschaftswende, haben Sie sich dazu beraten in den letzten Tagen? In welchem Ausmaß haben Sie sich beraten? Oder haben Sie am Ende gesagt, ich muss diese Entscheidung, auch den Vorschlag von Neuwahlen, jetzt alleine treffen als FDP-Vorsitzende?
Sie meinen, ob wir uns intern beraten haben?
Ja, genau.
Ja, wir sind ja mehrere Mitglieder des Koalitionsausschusses und deshalb...
In Ihrer Partei, meine ich. Ist das eine Entscheidung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner gewesen?
Also zunächst war die Entscheidung, Schuldenbremse aufheben oder entlassen werden, das war ja eine Entscheidung, die ich treffen musste. Auch nur ich bin ja entlassen worden, die anderen FDP-Kabinett.
Und das wird Christian Lindner überrascht haben. Ja, das war ein kluger Move von Scholz, nicht selbst zu sagen, wir machen jetzt Neuwahlen oder ich löse die Koalition auf, sondern nur den Finanzminister zu entlassen, ihn zum Buhmann zu machen, ihn in einer Rede richtig runterzubuttern und dann die anderen Minister darauf reagieren zu lassen, nämlich, dass sie selber den Hut nehmen. Das war auch bei der Übergabe von Steinmeier, als er die Entlassungsurkunden übergeben hat, mich auch nochmal so erwähnt, ja, auf eigenen Wunsch sind Buschmann und Stark-Watzinger ausgedrückt. Stark-Watzinger auch was. Was für eine profillose Bildungsministerin war das denn bitte? Ob die jetzt da ist oder nicht, merkt man ehrlicherweise nicht. Die Idee Start-Chancen-Programm war ja gut, nur leider viel zu gering, viel zu klein finanziert, keine vernünftige BAföG-Reform, nichts hinbekommen. Ja, also von wegen FDP, das Bildungsministerium, kann man sich in Zukunft auch sparen, merken wir uns.
Kabinettsmitglieder sind ja nicht entlassen worden. Insofern bin ich gefragt worden, stimmst du zu, Schuldenbremse aufheben oder es gibt Konsequenzen?
Das war eine Entscheidung. Schlagen wir Neuwahlen vor, ja oder nicht? Ja oder nein? War das Ihre Entscheidung oder sozusagen Ergebnis einer Beratung?
Das war mein Vorschlag in der Sitzung des Koalitionsausschusses, als absehbar war, wir finden nicht zusammen. Und mein Eindruck und meine Überzeugung ist, für das Land wäre es besser gewesen, geordnet und in Würde zu einer schnellen Neuwahl zu kommen. Jetzt haben wir diese öffentliche Auseinandersetzung, die auch im Stil nicht überzeugend ist für unsere Demokratie. Jetzt haben wir diesen Schwebezustand im Parlament. Jetzt haben wir eine nur amtierende Regierung. Ich hätte den geordneten, würdevollen Weg für besser gehalten und habe ihn deshalb ja auch vorgeschlagen.
Ein Vorschlag, den Ihr ehemaliger Parteikollege Volker Wissing, langjähriger Weggefährte, offenbar nicht für gut befunden hat, denn er wollte Ihren Kurs nicht mitgehen. Er hat am Freitag noch für eine Fortsetzung der Koalition geworben und jetzt ist er also ausgetreten. War Ihnen der Widerstand in den eigenen Reihen egal? Haben Sie das einfach beiseite geschoben?
Ich habe die Position von Volker Wissing auch damals in der Zeitung gelesen und ich habe auch jetzt seine Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen. Ich will nicht mehr dazu sagen, als dass ich ihm persönlich, menschlich alles Gute wünsche.
Gibt es weitere Überläufe?
Salty, sehr, sehr salty. Volker Wissing, was soll man dazu noch sagen? Also für ihn selbst wird es nichts bringen. Ne? Er hat einfach nur jetzt nochmal kurz vor dem Ende seiner Politkarriere, weil klar war, eine Weiterverwendung wird es wahrscheinlich auch sonst nicht geben. Der Typ ist steinreich, der braucht kein Geld. Ja. Ist ihm auch scheißegal, dass jeder, der ihm jetzt vorwirft, jetzt will er nochmal Pensionen abgreifen oder sonst noch was. Ja, braucht Volker Wissing nicht. Ja, hat er wirklich nicht nötig. Und eine Anschlussverwendung als Lobbyist in irgendwelchen Automobilverbänden oder so, ja, die wird er auch so finden. Aber ich glaube, es ging ihm einfach darum, nochmal zu zeigen, dass die FDP auf dem falschen Kurs ist, weil Volker Wissing eher ein bürgerlich-liberaler ist, nicht so ein populistischer Liberaler wie Lindner, wie Dürr und so, die ganze Bild-Zeitungstruppe. Und da hat er nochmal ein Statement gesetzt, eine Duftmarke gesetzt. Jetzt hat er auch nochmal gut das Justizministerium übernommen, aber das wird jetzt auch alles nichts mehr verändern, ist ja nur noch ein Abwickeln. Ne? Und da er den Gastbeitrag vorher geschrieben hat, also ein Rücktritt oder ein Koalitionsbruch wäre respektlos vor dem Souverän, musste er jetzt dazu stehen. Was auch noch salty war, ist, dass Linda Teuteberg, FDPlerin im Bundestag aus Brandenburg, die war mal Generalsekretärin unter Lindner, bis sie ersetzt wurde durch Volker Wissing. Die hat in dem Moment, wo klar oder öffentlich wurde, Volker Wissing tritt aus der FDP aus und bleibt in der Regierung, hat sie auf X gepostet, Differenzierungsfähigkeit und Menschenkenntnis so wichtig. Ein Schuss gegen Christian Lindner nach dem Motto, tja, hättest du mal damals auf mich gehört. Übrigens in der Bevölkerung, ARD Deutschland-Trend mal wieder, ist es recht ausgeglichen, wie der Rückzug von Volker Wissing bewertet wird. Nämlich hier 42% sagen, findet man gut und 43% finden es schlecht.
Die Gerüchteküche brodelt ja, dass es noch weitere Kandidaten gibt, die zur SPD laufen können.
Ja, das habe ich eben auch gelesen und dann auch wahrgenommen, dass auf dem sozialen Netzwerk X diese Abgeordnetenkollegen das mit herzlichem Lachen kommentiert haben.
Herr Lindner, Sie sagen ja, Sie haben das sehr abgewogen und haben verantwortungsvoll gehandelt. Sie übernehmen auch für die Entscheidung die Verantwortung. Man hat den Eindruck, Sie möchten jetzt schon gesehen werden als der im Grunde Deutschland von dieser schwierigen Regierung, von dieser Ampelregierung befreit hat. Jetzt kann man es aber auch so sehen, dass Sie in dieser Regierung gescheitert sind mit Ihrer Partei. Haben Sie sich ein Stück weit vielleicht auch in dieser Endphase verzockt? Sie haben es ja nicht auf Ihre Entlassung angelegt. Oder doch?
Also, Frau Schausten,
was sag ich jetzt?
Wie ist eigentlich die Lage in unserem Land und in der Wirtschaft?
Ich lenk mal ab.
Ich weiß nicht, ob ich das alleine so wahrnehme, aber wenn ich mit Mittelständlern spreche, mit Handwerksmeistern, mit Arbeitnehmervertretern, mit den Bürgerinnen und Bürgern in meinen Veranstaltungen, dann sagen die mir, tut was. Und wissen Sie was? Ich habe es wirklich menschlich kaum mehr ausgehalten, den Leuten sagen zu müssen, ja, ich weiß, leider haben wir keine Mehrheit. Ach, vielen Dank für den Hinweis. Ich nehme das gerne mit in meine...
Aber ich sag mal so, die Handlungsunfähigkeit liegt doch an ihm. Er hat auch an der Schuldenbremse geklebt wie kein Zweiter. Ja? Und das mache ich ihm auch zum Vorwurf. Denn wenn ich Liberaler wäre, ja, ich wäre enttäuscht von Christian Lindner, dass er die Schuldenbremse höher hängt, als zum Beispiel, weil echte Steuersenkungen, ja, mehr als kalte Progression, mal Steuersätze runterbringen, mal Bagatellsteuern streichen, ja, mal echte liberale Projekte durchsetzen, ja, mal Freibeträge deutlich irgendwo anheben. Das hat er alles nicht gemacht, weil das kostet Geld. Naja, und das hat man nicht mit einer Schuldenbremse. Eigentor.
Eine Koalition und deshalb in einer gewissen Weise, auch wenn das jetzt so gelaufen ist, wie es mich betroffen macht und wie es nicht hätte laufen dürfen für unsere Demokratie, dass die Bürger endlich schnell die Möglichkeit haben, neu zu entscheiden und ich nicht mehr immer sagen muss, ich würde ja gerne, ich kann aber nicht oder Sie haben ja recht, die Bürokratie ist so drängend, stimmt, die Steuerlast ist so hoch, ich nehme es mal mit ins Kabinett. Das ging so nicht mehr. Und wenn es dann...
Niemand hatte es so schwer wie der arme Christian.
...keine Gemeinsamkeit gibt und dann auch noch diese Form kommt, ultimativ Vogel friss oder stirb, so geht das nicht.
Herr Lindner, zu unserer Sendung gehört die Satzergänzung. Sie kennen das, wir geben einen Halbsatz vor und Sie beenden ihn möglichst kurz.
Gucken, der erste ob das in dieser Stimmungslage gelingt.
Der erste Halbsatz lautet, dass mich der Bundespräsident bei meiner Entlassung heute als Hüter der Schuldenbremse gewürdigt hat.
Fand ich von ihm sehr
heuchlerisch?
Ja, klar.
Okay.
Überraschend klar.
Dass ein Bundeskanzler Kanzler Merz nicht um ein Aufweichen der Schuldenbremse herumkommen würde?
Halte ich.
Stimmt.
Ich für eine Erzählung, denn wir haben europäische Regeln. Deutschland gibt bereits jetzt so viel Geld aus. Wir haben ja auch sehr viel Geld, aber wir geben so viel Geld aus, dass wir bereits mit den europäischen Regeln Probleme haben. Und aus diesem Grund kann ich nur eins empfehlen, von der fast 1 Billion Euro, die der deutsche Staat hat, da sollten wir nicht immer überlegen, wie geben wir mehr aus, sondern vielleicht wäre einmal eine Frage angemessen, wie geben wir das Geld besser aus? Nicht mehr, sondern besser.
Was ich an der Ampelkoalition vermissen werde?
Die tägliche Herausforderung? Nein. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die inhaltlichen Unterschiede zu groß waren. Und ich glaube, dass den Bürgerinnen und Bürgern und auch meiner Partei eine solche kontroverse Konstellation nicht mehr zugemutet werden kann.
Dass ich auch in einer nächsten Regierung Finanzminister sein werde?
Das ist mein Ziel, denn ich trete jetzt für den nächsten Deutschen Bundestag an, mit der FDP und auch als ihr Spitzenkandidat, wenn meine Partei das will. Und das Ziel ist...
Wen anders gibt es da ja auch nicht groß?
...ist nicht Opposition, sondern natürlich will ich meine Arbeit in einer nächsten Regierung fortsetzen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass unser Land wieder wirtschaftlich erfolgreich wird, dass es moderner wird und auch, dass seine finanzielle Stabilität erhalten bleibt.
Davor stehen allerdings ein paar Hürden. Und eine heißt erstmal 5% bei einer nächsten Wahl. Sie liegen aktuell mit der Partei bei 3%. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Sie bei Neuwahlen gar nicht mehr in den Bundestag kommen?
Frau Schausten, in der Tat haben wir für unsere Überzeugungen jetzt auch mit der Existenz der Partei gehaftet. Das heißt, in dieser schwierigen Situation mit so schlechten Umfragen haben wir trotzdem gesagt, wir gehen für die Überzeugungen das Risiko ein, dass es jetzt bald zu Neuwahlen kommt. Und ich glaube,
auch das hätte alles nicht so sein müssen, weil der die FDP wirklich hätte gestalten können, wenn sie bei der Schuldenbremse ein bisschen entspannter gewesen wäre. Ne? Zum Beispiel, was wäre das für ein Riesenprojekt gewesen? Schon ganz oft gesagt, wenn die FDP gesagt hätte, wir verdoppeln, verdreifachen den Arbeitnehmerpauschbetrag. Das ist das, was man zum Beispiel an Werbungskosten geltend machen kann, wofür man dann eine Steuererklärung macht. Wenn man das verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, ist im Moment bei 1230 Euro. Hebt man das auf 3.500, 4.000, 5.000 Euro an, ist egal, ja. Dann hat man 20 Millionen Arbeitnehmer, die quasi keine Steuererklärung mehr machen müssten, weil die eh keine Werbungskosten haben, die da drüber liegen, die dazu noch entlastet werden, die Finanzämter entlastet werden. Das wäre FDP pur, ja. Oder so ein paar Steuern mal abzuschaffen als symbolische Maßnahme, ja. Auch das. Aber alles nicht passiert, alles nicht geschehen. Und so ist die Ampel also an der Schuldenbremse gestorben und womöglich auch Christian Lindner und die FDP. Wir sollten uns aber noch nicht zu früh freuen, denn Friedrich Merz hat sogar schon angekündigt, er könnte sich sehr gut vorstellen, dass Christian Lindner Finanzminister wird unter ihm. Ein bisschen so die Zahlenarithmetik mal macht, müsste die FDP dafür 6-7% holen und die Union irgendwie... Ja, je nachdem, wie der Rest so ausgeht, auf jeden Fall mal mehr als 35, ja, eher so 37. Puh, ist möglich, aber das wäre natürlich ein Comeback. Und ich würde mir sogar, wenn jetzt viele von euch nicht erwarten, sogar wünschen, dass die FDP es wieder in den Bundestag schafft, dass sie über die 5%-Hürde kommt, denn eine liberale Partei als Ausgleich, als Repräsentanz für die Bevölkerung ist schon sinnvoll. Gleiches für die Linke, ja. Das wäre schon ganz gut. Allerdings bitte nicht in die Regierung. Ja, pass auf, ein Finanzminister, Christian Lindner, kann ich sehr, sehr gut verzichten. Ja. Was sagt ihr jetzt, so ein paar Tage nach dem Ampel aus? Christian Lindner hat sich ja ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, er wurde so erpresst und so weiter und der Kanzler und Diktat und dann hat er noch über ihn menschlich hergezogen. Dann die Häme im Netz, ja, ihn als Deutschlands frechster Arbeitsloser zu bezeichnen, das sei ja ganz schlimm für ihn gewesen. Was sagt ihr dazu? Lasst uns gerne diskutieren. Checkt den Geld für die Welt Newsletter aus, wenn ihr nochmal wissen wollt, wer denn der neue Finanzminister ist. Das ist nämlich er hier, Jörg Kukies. Über ihn habe ich geschrieben, ein kleines Porträt. Checkt das gerne aus. Ansonsten neue Videos immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn ihr Like, Abo und da lasst und die Glocke aktiviert. Pipapo, bis dahin haltet die Ohren steif. Macht's gut, lasst euch nicht unterkriegen. Ciao, ciao.